Fokus Frieden, der Podcast der Friedensakademie. Engagement fördern, Frieden gestalten.
Herzlich willkommen zurück zu Fokus Frieden. Hier sind wieder Julia Renner und Rebecca Fröse. Hallo Julia.
Hallo Rebecca, schön wieder dabei zu sein.
Ja.
Ich würde gerne mal dich bitten, dass du dich mal auf ein hypothetisches Szenario jetzt einstellst. Also wie gesagt, stell dir mal folgendes Szenario vor. Dir wird jetzt ein Angebot gemacht, welches du wirklich nicht ablehnen kannst.
Oha,
und
okay.
Das Szenario lautet wie folgt. Bald ist ja Rosenmontag, Fasching steht vor der Tür und an Rosenmontag wollt ihr alle gemeinsam den Rosenmontagsumzug im Fernsehen schauen. Und da hast du dir gedacht, ach komm, das macht doch am meisten Spaß, wenn ich ein paar Freunde einlade. Genauer gesagt 10 Stück an der Zahl. Und was passt besser zu Rosenmontag als Krapfen? Das heißt, du gehst zum Bäcker, um 10 Krapfen zu kaufen. Und als du dann beim Bäcker bist, bleibst du kurz stehen, nachdem du dann diese 10 Krapfen bestellt hast und überlegst, ach, eigentlich könnte ich doch auch welche für mein Team auf Arbeit kaufen. Dein Team auf Arbeit besteht aus 3 Leuten. Die bringst du dann einfach am nächsten Tag für die mit. Und weil du natürlich auch 3 für die Arbeit kaufst, bittest du halt die Kassiererin, 2 Rechnungen zu machen, wegen der Abrechnung fürs Büro. Und die Kassiererin, die schaut dich an und zwinkert dir dann so zu und sagt, komm, ich schreibe Ihnen die 10 Krapfen fürs Büro auf, die eigentlich für ihre Freunde gedacht sind, so dass sie nur die 3, die eigentlich für die Arbeit sind, aus eigener Tasche zahlen müssen. Würdest du jetzt sagen, das ist schon eine kriminelle Handlung?
Oha, jetzt wird das Szenario ja direkt mit einer ganz schön schwierigen Frage verbunden. Also ja, ich würde sagen, ich würde mich da sehr unwohl fühlen in dieser Situation. Und gleichzeitig könnte ich mir auch vorstellen, wenn man sich jetzt das Szenario so durchdenkt, dass man sagt, ja, es ist wahrscheinlich irgendwie sowas wie ein Kavaliersdelikt. Es ist nicht legal, es ist, wenn man es ganz genau nimmt, Betrug. Oder nicht nur, wenn man es ganz genau nimmt, sondern es ist Betrug. Es trägt ganz eindeutig zu Intransparenz generell bei. Und dennoch würde ich vermuten, aber wie gesagt, ich bin auch keine Juristin, von daher auch mit Vorsicht betrachtet, würde es vermutlich eher als ein Kavaliersdelikt bewertet werden. Man kann sich aber natürlich schon fragen, welcher Schritt wäre denn sozusagen der nächste? Ne? Also man kommt für so etwas nicht ins Gefängnis, aber es gibt natürlich eine ganze Bandbreite an Schritten mit unterschiedlicher Schwere. Und dann kann man sich natürlich schon vorstellen, dass es halt in eine kriminelle Handlung oder in einen Rahmen einer kriminellen Handlung schon ganz gut reinpasst. Auch wenn es erstmal nur wie eine kleine Gefälligkeit dieser Kassiererin aussieht.
Ja, das sind eigentlich ganz interessante Punkte, die du jetzt hier genannt hast. Ich meine, ich muss immer noch sagen, mir ist es nicht so ganz klar, wo wir uns hier befinden. Aber ich würde jetzt einfach sagen, weißt du, bevor wir beide uns jetzt darüber den Kopf zerbrechen und wie ja jetzt auch aus deiner Antwort deutlich wird und auch aus meinem Zögern, sind wir beide keine Expertinnen wirklich auf diesem Thema. Und deswegen würde ich sagen, wir sollten eigentlich direkt an unseren heutigen Gast übergeben, bevor wir hier noch ganz was Falsches sagen. Und da meine Frage an dich, Rebecca, wer ist denn heute unser Gast?
Unser heutiger Gast ist Regine Schönenberg. Für diejenigen ZuhörerInnen unter euch, die schon länger zuhören, ist Regine keine ganz Unbekannte. Sie war nämlich schon einmal im vorletzten Jahr bei uns zu Gast, wo es um den Amazonas ging, denn sie forscht zum Amazonas, aber heute wollen wir den Fokus etwas anders legen, nämlich auf einen anderen einen Forschungsschwerpunkt, den wir in der Folge damals noch nicht ganz so stark behandelt haben, nämlich organisierte Kriminalität. Regine ist Politikwissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin und beschäftigt sich seit über 30 Jahren, kann man jetzt eigentlich fast schon sagen, mit organisierter Kriminalität, vor allem im Amazonas, aber natürlich bleibt es nicht nur in der Region. Und heute wollen wir darauf einmal einen Schwerpunkt legen und begrüßen dich ganz herzlich, Regine, hier bei uns im Podcast. Schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich sehr, dass ich wieder bei euch sein darf.
Regine, wie Rebecca ja schon gerade gesagt hat, beschäftigst du dich schon sehr lange mit organisierter Kriminalität oder wie man es ja auch abkürzen kann, OK. Und wenn man so ein bisschen sich mit organisierter Kriminalität beschäftigt, liest man sehr gerne, das stellt eine Gefahr für die Gesellschaft, für die demokratische Grundordnung dar. Könntest du vielleicht mal anhand von Beispielen einfach mal kurz unseren Zuhörerinnen aufzeigen, was es eigentlich für Beispiele an organisierter Kriminalität gibt und warum das vielleicht eine Gefahr sein könnte?
Ja, das ist interessant, darüber nachzudenken, wie der Diskurs ist mit der Gefahr für die Gesellschaft. Das hört sich dann immer so ein bisschen so an, als wäre die organisierte Kriminalität etwas, was außerhalb der Gesellschaft steht. Das ist nicht der Fall, sondern sie bildet sich in der Gesellschaft. Also in unserer Gesellschaft gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Einmal Korruption. Ne, aktive und passive Korruption, sehr häufig im Zusammenhang mit öffentlichen Aufträgen, kann man aktuell nur sagen, die Maskenaffäre. Ne? Also es gibt da so Ansatzpunkte oder eben ganz besonders verbreitet im Bausektor. Und da wiederum besonders bei der Vergabe öffentlicher Aufträge im Bausektor. Da gibt es verschiedene Stränge organisierter Kriminalität. Einmal überteuerte Rechnungen für Material, aber dann auch illegale Leiharbeiter über illegale Unterleiharbeitsfirmen, die sogar auf öffentlichen Baustellen arbeiten. Also das sind so Felder, die in unserer Gesellschaft sind und die man überhaupt nicht machen könnte oder praktizieren könnte, wenn nicht sehr viele Menschen, die sich als rechtschaffene Bürger ansehen, das mittragen würden, weil es, wie gesagt, mitten in der Gesellschaft passiert. Dann haben wir noch Clankriminalität, wir haben italienische organisierte Kriminalität und die Gewerke, wenn ich es mal handwerklich ausdrücken will, die sind sehr vielfältig. Also es gibt natürlich Drogenhandel und Menschenhandel sowohl für Zwangsprostitution als auch für Baustellen, also so eine Art Semi-Sklavenarbeit. Es gibt illegalen Goldschmuggel, Diamantenschmuggel und unendlich viele verschiedene, also bis hin zu Schmuggel von Leberpastete.
Das musst du uns, glaube ich, noch mal ein bisschen erklären.
Entenleberpastete, ja, das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel. Also der Schmuggel von Entenleberpastete aus Ungarn nach Frankreich hat ein größeres Volumen als Kokainschmuggel pro Kilo, also einen größeren Gewinn. Ach, weil die ganzen Entenleber, diese Stopfenten, sind bei uns tierschutzmäßig verboten. Und dadurch ist diese Spezialität der Entenleberpastete unglaublich teuer geworden. Und das wird geschmuggelt. Das ist auch illegal. Ne? Und da ist eine riesige Gewinnmarge, um das dann in Restaurants zu verkaufen. Und der Unterschied zu Drogen ist, dass das Produkt an sich nicht illegal ist. Ne? Man kann also, genauso wie bei Menschen, der Mensch wird geschmuggelt, ist aber per se nicht illegal. Während Kokain oder Heroin immer illegal. Das heißt, es ist eine andere Sparte praktisch. Ne? Also es hat eine andere Gewaltdimension, es ist profitabler und für alle Beteiligten auch gefährlicher, weil sie dann nicht erwischt werden bei irgendeiner oberflächlichen Straftat, sondern bei etwas, was ihnen viele Jahre Gefängnis einbringen kann. Gibt es so Abstufungen. Inwieweit die verschiedenen kriminellen Netzwerke untereinander interagieren und Routen gemeinsam nutzen, das muss man sich im Einzelnen immer angucken.
Und jetzt hast du Entenleberpastete, was ich wirklich ein sehr schönes Beispiel finde, als einen Punkt gesagt, der vor allem in Frankreich oder zwischen Ungarn und Frankreich eine wichtige Rolle spielt. Was würdest du denn sagen, wären hier in Deutschland so die wichtigsten Bereiche, in denen oder die größten Bereiche, in denen organisierte Kriminalität vorkommt?
Ja, also ich habe diese Frage vor, das sind allerdings jetzt schon über 10 Jahre her, habe ich die dem damaligen Direktor für organisierte Kriminalität am BKA gestellt und bei einem Interview und da hat er sofort gesagt, der Bausektor. Ja. Also das kam wie aus der Pistole geschossen. Das war der Bausektor. Ne? Wenn man jetzt in Berlin lebt, hat man das besondere Augenmerk auf Clankriminalität und Schutzgelderpressung. Also Schutzgelderpressung von Restaurants und von jeglicher Art von Unternehmen wird immer in der jeweiligen ethnischen Gruppe praktiziert. Aber es ist sozusagen, sind alle nicht-deutschen Restaurants oder so, sind davon betroffen, an irgendjemanden zu zahlen.
Und das, also der Prozess würde so laufen, es gibt eine Gruppe, die organisiert ist und die diese Restaurants dann erpresst und Schutzgeld verlangt, damit nichts weiter passiert.
Ja, ja.
Oder genau. Wie kann man sich genau das vorstellen?
Genau. Also ich habe, wie gesagt, ich forsche ja in Brasilien und habe insofern nur dieses Wissen, was man hat, wenn man sich mit anderen Kollegen, die hier arbeiten, austauscht. Mhm. Aber so kann man sich das vorstellen. Es gibt zum Beispiel eine NGO, die heißt Mafia Nein Danke in Berlin. Und die arbeiten mit dem Landeskriminalamt zusammen und mit diversen Pizzerien. Und da gibt es so Aufkleber, Mafia, nein, danke. Und dann wissen die Schutzgelderpresser irgendwie, stopp, das ist eine Pizzeria, die ist mit dem LKA verbandelt und mit dieser NGO. Also man versucht so im Kleinen dagegen vorzugehen. Aber wie erfolgreich das jetzt sozusagen in der Fläche ist, sich dagegen zu wehren, das weiß ich nicht. Wie gesagt, das sind nur Informationen, die ich von Kolleginnen habe, weil meine Spezialität liegt ja in Brasilien, wo ich eher kompetent bin.
Vielleicht, weil du jetzt gerade das Stichwort Brasilien genannt hast, du hattest jetzt ja vor allem europäische Beispiele angeführt, die Entenleberpastete zwischen Ungarn und Frankreich, in Deutschland Clankriminalität, Korruptionspunkte, du hattest die Mafia angesprochen, was wir ja alle mit Italien auch assoziieren. Kannst du vielleicht mal noch ein Beispiel aus dem Amazonas bringen, dass wir uns vielleicht auch ein bisschen besser vorstellen können, wie organisierte Kriminalität dort stattfindet oder auch aussieht, vielleicht auch im Vergleich zu Europa?
Na, es gibt transnationale Routen. Die spannen sich um die ganze Welt. Und diese eine Route, was kann man sich unter einer Route vorstellen? Das sind Leute, die zu Routen forschen, sagen, das sind höchstens 200 Kilometer, die von einer Gruppe beherrscht werden. Und die Route besteht darin, dass Güter oder Menschen unbehelligt diesen Weg nutzen können. Das bedeutet, Zollbehörden, Polizeien, teilweise Bürgermeister, was auf der Strecke liegt, sind bestochen. Und man weiß dann, wenn der und der Dienst hat, kommt der Lastwagen durch. Ne? So. Und da sagt man, also so Pi mal Daumen, immer so 200 Kilometer und dann ist wieder die nächste Zuständigkeit von dieser Route. Entstanden sind die meisten Routen, modernen Routen zu Drogenhandel. Aber wenn man sich näher damit beschäftigt, dann kann man sehen, dass es alte Schmugglerrouten sind. Also zum Beispiel in Amazonien gab es ja schon seit dem 17. Jahrhundert gab es illegalen Pelzhandel. So. Und bestimmte illegale Aktivitäten, also nicht illegal im heutigen Sinne gesetzesgebunden, sondern Aktivitäten, die aus irgendwelchen Gründen einer Kontrolle unterlagen und die man umgehen wollte. Also es gab bereits Schmuggelrouten, die werden wieder benutzt. Das Heroin aus Asien reist über alte Seidenstraßenstationen. Mhm. Es ist anthropologisch hochinteressant, dass diese Routen oft eine sehr, sehr lange Geschichte haben und sozusagen eingespielt sind. Aber das muss man sich dann auch im Einzelnen angucken. Also man kann sich vorstellen, die ganze Welt ist umspannt von Schmuggel- oder Drogenhandelsrouten oder sonstigen Routen. Und da fährt dann das, was gerade am profitabelsten ist, wird da durchgeleitet. Und es gibt sogar Fälle von Routenvermietung. Also es gibt diesen wunderbaren Fall, dass die chinesische Mafia sich Routen in Mexiko gemietet hat, um illegale Einwanderer in die USA zu bringen und so. Da habe ich mal einen Vortrag drüber gehört. Also die Routen sind etabliert, das sind Bestechungskorridore und da reist alles so durch. Wie das jetzt reist, ob das professionell reist, sprich der Hauptbusiness von demjenigen, der das illegale Gut, entweder das illegale Gut oder ein Gut illegal transportiert, ob der jetzt professionell ist und nur das macht und nur davon lebt oder ob wir von Beiladungen reden. Das kommt wieder auf den Fall an. Wenn wir uns Amazonien angucken, ist der transnationale Drogenhandel aus Bolivien, Peru und Kolumbien, der durch Amazonien nach Europa geht, das geht seit Jahrzehnten, als transnationale Drogenroute. Das sind Routen, die eigentlich den Amazonas nicht weiter tangiert haben, außer dass zusätzliches Einkommen generiert wurde und teilweise das Geld ganz besonders in der Bauwirtschaft und auch wieder in öffentlichen Aufträgen gewaschen wurde. Seit ungefähr 10 Jahren verändert sich die Szene, weil professionelle Kartelle aus Südbrasilien die amazonischen Drogenrouten übernommen haben. Während also bis vor kurzem im brasilianischen Amazonasgebiet wir von Beiladungen sprechen können. Also Leute gehen einem Business nach, meinetwegen Holzhandel, transportieren illegal Mahagoni und in diesen Transport packen sie dann noch ein bisschen Kokain rein. Oder die Leute fischen und nehmen auf ihren Touren nach Suriname noch Kokain mit, sind aber Fischer. Das ist was vollkommen anderes, als wenn sich die Kriminalität professionalisiert und wirklich organisiert wird. Nur das noch dazu.
Mhm. Vielleicht eine kurze Frage zu dem Letzten, was du gesagt hast. Würde dann diese Beiladung auch schon zur organisierten Kriminalität zählen oder ist die da so ein bisschen rausgenommen?
Na, das kommt drauf an. Also das, okay. Ich würde sagen, es kommt darauf an, wie groß der Anteil ist, also inwieweit das Business sich dreht, eine Fassade zu konstruieren, um Drogen zu transportieren. Mhm. Oder ob es eine Firma ist, die irgendwas transportiert und um wirtschaftliche Nöte abzufedern, hin und wieder Kokain mitnimmt. Mhm. Das ist eine andere Struktur. Ne? Und das brasilianische Amazonasgebiet hatte sehr häufig diese Struktur, dass es gab wirtschaftliche Not, also zum Beispiel die kleinen Holzhandlungen sind überproportional betroffen worden von dem europäischen Mahagoni-Boykott. Weil die haben eigentlich ihren Hauptverdienst mit Mahagoni-Bäumen gemacht. Und dann gab es in den 90er Jahren, fing diese Boykottbewegung an und die anderen Hölzer, die sind eben in Europa nicht bekannt und konnten dann nicht so gut exportiert werden. Da kann man genau sehen, dass ab diesem Mahagoni-Boykott viele kleine Holzhandlungen angefangen haben, in ihr weniger teures Holz Kokainbeiladungen zu packen. Das sieht man einfach an den Statistiken der Beschlagnahmungen. Ah. Also die Routen entstehen, also es wird etwas kriminalisiert, die Wirtschaftsstruktur wird durcheinander gebracht, es gibt keinen Ersatz dafür, also entweder illegales Gold oder illegale Drogen als Beiladung. Das ist so ein Mechanismus, das kann man wie so ein Abpuffern, kann man das beobachten. Da habe ich mich viel mit beschäftigt, weil das wirklich sehr interessant ist, wie die Routen verlaufen und wie die sich verlegen, je nachdem, wo Not am Mann ist. Trifft für illegales Goldschürfen genauso zu wie die Zuarbeit zu transnationaler Drogenverschiffung. Ne? Und das hat sich eben inzwischen in Amazonien krass verändert.
Das ist, also jetzt nochmal zurück zu den Routen, weil du das gerade auch nochmal so erwähnt hattest. Also es ist ja so ein bisschen kontraintuitiv, wenn man jetzt von einem funktionierenden Kontrollmechanismus ausgehen würde, weil dann würde man ja sagen, die Routen sind historisch gewachsen, könnte man ja schon fast sagen, du hast gesagt, teilweise. Verlaufen sie entlang sehr, sehr alter Routen, dann könnte man ja eigentlich davon ausgehen, die Routen sind bekannt und könnten ja auch, wenn es denn effektive Kontrolle geben, auch leicht kontrolliert und leicht eingedämmt werden. Nun ist das ja, wahrscheinlich eher naiv gedacht, würde ich vermuten, würdest du jetzt sagen. Aber woran liegt es denn, dass es trotzdem so funktioniert? Und die zweite Frage, vielleicht direkt hinten dran, weil sie auch so ein bisschen dazugehört. Du hattest diese Vernetzung von Drogenschmuggel, Bausektor, auch in Amazonien und vielen anderen Sektoren genannt. Ich erinnere mich, dass du bei der Feldforschung auch häufig von Geldwäsche gesprochen hast und verschiedene Gebäude auf Gebäude hingewiesen hast, wo es sich vermutlich um Geldwäsche handelt. Wie kann man sich das vorstellen? Wie hängt das zusammen? Was sind die Prozesse, die dahinter liegen?
Also in Amazonien sind die Routen ziemlich volatil. Ne? Also es ist nicht so, dass man fest davon ausgehen kann, es ist jetzt diese und jene Route. Es ist, wenn jetzt zum Beispiel in der Polizeistation der Chef und seine korrupten Mittäter ausgewechselt werden, dann wird sich die Route sofort ein bisschen verschieben. Ne? Also es ist schon so, dass es traditionelle Strecken gibt, aber man kann sich nicht fest drauf verlassen. Insgesamt gesehen, wenn man so als Forscherin dort unterwegs ist, merkt man, dass jeder alles weiß, weil oft denken ja Außenstehende, es ist gefährlich, diese Forschung zu machen. Es ist deshalb nicht gefährlich, weil ja jeder alles schon weiß. Also es ist total bekannt. Du sprichst mit unterschiedlichsten Leuten und alle erzählen dir in jeder Region ungefähr das Gleiche. Jeder Taxifahrer weiß, was abgeht. Wenn man ihn vernünftig anspricht und irgendwie so locker hinführt, weiß es praktisch jeder Taxifahrer. Dass dagegen nicht vorgegangen werden kann, deutet ja nur hin auf eine sehr tiefe Verflechtung mit der lokalen Gesellschaft. Also ein Bundesland wie Acre lebt davon. Ja, dass die ganzen Extraprofite, das ist das, was das Land modernisiert, was es am Laufen hält, was die Rinder bezahlt, die Abholzung bezahlt. Das sind Systeme, die ineinander greifen. Es ist praktisch nicht erwünscht, wirklich dagegen vorzugehen.
Ja? Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, du sagst, jeder weiß Bescheid, dass der Staat oder sagen wir mal die Politiker, die eigentlich gewählt sind, das System unterstützen aufgrund von ökonomischen Interessen?
Ja, also mehr oder weniger unterstützen. Ne? Die einen gucken einfach weg. Ich erinnere mich noch, als ich einmal mit dem Chef von einer Polizeistation ein Interview gemacht habe und der hat gesagt, wissen Sie, ich gehe einfach nachts nicht hier hin. Ich will überhaupt nicht wissen, was hier los ist.
Okay.
Ja, also das ist, und das war ein Chef von einer Polizeistation und zwar in Abaytetuba. Abaytetuba gilt als das Medellin Amazoniens. Das ist so ein Ausgangshafen. Ne? Also ich denke mir, die meisten Menschen haben sich damit arrangiert, es fällt für alle was ab. Und wenn wir jetzt an die juristische Struktur denken und an die Polizei und die juristische Struktur kommt an die obere Ebene der Macht, der patrimonial begründeten, traditionellen Macht eigentlich nicht ran. Traut sich auch niemand. Also man kann das schön sehen, wir hatten in den 90er, Anfang der 2000er Jahre gab es ziemlich viel CPIs, Commission Parlamentaire de Inquérito, das heißt parlamentarische Untersuchungskommissionen, auch zu organisierter Kriminalität, auch zu Drogenhandel. Und da standen dann im Internet 700 Namen von Politikern, Abgeordneten, Unternehmern und so weiter, die alle schwer belastet worden sind im Laufe dieser Untersuchungen. Ja, und das stand einfach so im Internet und stand dann so im Internet und es ist so absolut überhaupt nichts passiert. Und das nennt man in Brasilien Acabou en Pizza. Es ist in Pizza geendet. Ne? Also das heißt, die sagen, ja gut, dann ihr könnt da viel untersuchen, dann untersucht ihr das. Ja, der Abgeordnete so und so, ja, hat der gemacht, ja, ja und? Ja? So, also das spielt einfach überhaupt keine Rolle. Insofern, das System reproduziert sich, alle haben was davon. Und nur wenn es zu gewalttätig wird und die allgemeine Gesellschaft anfängt, sich aufzulehnen, also zum Beispiel, was wir da in Rio erleben, ne, wo es überall Milizen gibt, paramilitärische Gruppen, die die Bevölkerung terrorisieren, dann ist Schluss mit lustig. Also dagegen wehrt sich die Mittelklasse und die Oberklasse. Das führt zu Gewalt. Aber solange das einigermaßen friedlich abläuft, ne, und diejenigen, die was unternehmen könnten, nicht direkt von Gewalt oder Verbrechen bedroht werden in ihren Lebensumständen, passiert da auch nichts. Ich denke allerdings, dass sich das jetzt gerade ändert, weil dieser Move der südbrasilianischen Fraktionen nach Amazonien zu einem Grad der Professionalisierung von organisierter Kriminalität führt, die unbekannt sind in der Region. Und da werden wir sehen, was daraus wird.
Vielleicht ganz kurz zur Erklärung, Fraktionen, das handelt sich hierbei nicht um Bundestagsfraktionen in dem Fall oder wie man es vielleicht verstehen könnte, sondern es geht hier um große Gruppen, Regine,
kriminelle Kartelle. Also es gibt das Kommando Vermelho, das Rote Kommando, wurde Anfang der 70er Jahre im Knast gegründet von politischen und einfachen Verbrechern. Und dann gibt es, das war in Rio, und dann gibt es noch das Primero Comando da Capital, erste Kommando der Hauptstadt in Sao Paulo. Das sind so die Hauptfraktionen, die nennt man Fraktionen. Und da reden wir von pro Fraktion 150.000 getaufte Mitglieder. Also das sind riesige Kartelle. Die gibt es seit Jahrzehnten und die waren eigentlich immer in Südbrasilien tätig und sind gefängnisgestützt und sind dann durch Blödheit des brasilianischen Staates über ganz Brasilien verteilt worden. Und zwar haben sie die Führer verlegt in andere Strafanstalten, in anderen Bundesländern, weil sie dachten, dadurch zerschlagen sie die Kommandostruktur. Was aber de facto passiert ist, dass es dadurch über ganz Brasilien, inzwischen sagt man, in 22 Staaten ist es jetzt verbreitet. Ne? So, und ungefähr ab 2012 haben die sich in Amazonien angefangen zu verbreiten. Ab 2016 haben die sich verkracht, die beiden Fraktionen. Und seitdem gibt es relativ blutige Kämpfe über territoriale Übernahmen Amazoniens. Das hat man sogar in Deutschland gehört. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, 2017 im Januar gab es doch diesen Aufstand in Manaus. Mhm. Mit 60 Toten. Ne? Das war also eine Auseinandersetzung zwischen Comando Vermelho, Familia do Norte und dem PCC. Das sind Auseinandersetzungen, die immer im Gefängnis anfangen und sich dann auf die Territorien außerhalb des Gefängnisses weiter verbreiten. Und das ist meiner Ansicht nach jetzt eine richtige Bedrohung für die Struktur dieses gemütlichen Wegsehens. Weil die werden sich nicht damit zufrieden geben, große Anteile ihrer Gewinne abzugeben.
Wenn du jetzt sagst, das ist jetzt aus deiner Sicht, stellt das schon eine Gefahr für die bestehenden Strukturen dar. Wenn wir jetzt mal überlegen, wir wollen ja in dem Podcast auch immer so ein bisschen über Friedenspotenziale sprechen. Welche Möglichkeit siehst du denn, dass man dem gegen vorgehen kann und eben genau entgegengehen kann, dass das eben jetzt nicht so eine Gefahr wird und das alles vielleicht kippt?
Also ich kann euch sagen, ich habe gestern einen Link bekommen zu einem, es ist geradezu unglaublich, einem hohen Angestellten der Zivilpolizei in Rio Branco Acre, der ist verhaftet worden und hat seit Jahren fürs Kommando Vermelho gearbeitet.
Oh.
Also so, das bedeutet, ich war wirklich froh, dass es keiner war von denen, mit denen ich gesprochen habe. Und das heißt, bis in die oberen Strukturen des Sicherheitsapparates dringen die Fraktionen inzwischen schon vor. Und sie haben sich während Covid, haben sie ihre Legitimationsbasis außerordentlich verbreitern können. Ich mache immer, wenn ich unterwegs bin, Taxifahrerinterviews. Ich stelle praktisch allen Taxi- und Uber-Fahrern dieselben Fragen. Und alle sagen mir, also zu 100% ist die Antwort, wer hat euch während Covid geholfen? Ist zu 100% ja der Chef von unserem Bayro. Ja, wer ist denn der Chef von eurem Bayro? Ja, das ist der so und so vom Kommando Vermelho. Ja. Das jetzt zu Rio Branco. Ja? Die haben Masken gebracht, die haben Medizin gebracht, die haben sich um Impfungen gekümmert, die haben Cesta Basicas gebracht, als der, also so Grundnahrungsmittelkörbe, als der Lockdown war und so weiter. Also die haben sozusagen die öffentliche Politik während Covid ersetzt und haben dadurch ihre Legitimationsbasis verbreitert. In anderen Städten, wie in Brasilia zum Beispiel, das auch in Acre liegt, haben sie die Stadtviertel übernommen und alle sind zufrieden. Jeden, den man fragt, auch in NGO-Kreisen übrigens, jeder ist sehr zufrieden damit, weil jetzt die öffentliche Sicherheit wiederhergestellt ist. Man kann abends wieder Bier trinken draußen.
Das fand ich auch so spannend. Als wir da waren, war es ja gerade so am, oder da war ja teilweise Ausgangssperre auch verhängt durch die...
durchs Kommando Vermelho.
Genau, durchs Kommando Vermelho, so hatte ich es auch im Kopf. Und die Leute danach dann wirklich gesagt haben, ja, jetzt ist es wieder sicher. Also sie haben das jetzt geklärt. Es gab eine Ausgangssperre, um sozusagen nicht zwischen die Fronten zu kommen, aber jetzt ist es geklärt und jetzt sind wir hier auch wieder sicher. Also sozusagen auch so ein bisschen die Sicherheitsstruktur garantiert durch eine Fraktion.
Ja, also das Gewaltmonopol des Staates ist geteilt. Mhm. So, und jetzt ist die große Gefahr, da der Sicherheitsapparat und der so schlecht ausgestattet ist und es so wenig Geld gibt. Also ich habe Interviews gemacht mit Zivilpolizisten, die mir erzählt haben, sie haben ihre schusssicheren Westen selber bezahlen müssen und sie zahlen immer ihren Sprit selber, weil es einfach überhaupt kein Budget gibt. Und die Polizei ist so unzufrieden mit dieser Situation, dass das eben genau dieser Punkt ist, wo diese Todesschwadronen dann praktisch gebildet werden, diese Milizen. Weil die dann sagen, okay, wir kriegen vom Staat nicht die Mittel an die Hand, die Situation zu verbessern, also machen wir das doch in unserer Freizeit. Und das kippt aber immer. Das ist nicht so, dass man irgendwie eine nette Bürgerwehr hat, die aufs Viertel aufpasst, sondern in allen Fällen in Brasilien, wo es Milizen gibt, ist das gekippt in Richtung kriminelle Handlungen. Und insofern es gibt eigentlich überhaupt keinen Ausblick darauf, was passieren könnte. Also ich habe mir jetzt zu dieser Friedensfähigkeitsdebatte hatte ich mir schon überlegt, wenn ich Bürgermeisterin wäre in einer Kleinstadt, wo die Fraktionen sämtliche armen Stadtviertel übernommen haben, würde ich mit denen in Verhandlung treten.
Okay, das heißt lieber mit ihnen und auf das Ganze offiziell machen, dass man halt gemeinsam in Verhandlungen ist, ja.
Ich würde mit ihnen in Verhandlungen treten und gucken, was man gemeinsam auf die Beine steht, damit es der Stadt besser geht. Weil dagegen kommt man nicht an. Dazu bräuchte es einen politischen Willen auf sehr, sehr hoher Ebene, die Polizei anders auszubilden und anders auszustatten. Und diesen politischen Willen, ihr habt ja jetzt gesehen, was in Brasilia passiert ist.
Ja.
Also vielleicht incentiviert das ja den politischen Willen, die Polizei besser auszubilden.
Es braucht aber ja neben dem politischen Willen vor allem auch eine Vertrauensbildung in der Bevölkerung dann wieder, oder? Weil es ja dann eigentlich dahin geht, wenn dann die Polizei entsprechend ausgebildet ist, dann muss es ja auch ein Vertrauen seitens der Bevölkerung geben in die Polizei und dann sozusagen weg von den Fraktionen, die ja jetzt im Moment eigentlich das Vertrauen genießen, damit so ein Wandel dann auch gesellschaftlich durchsetzbar ist.
Ja, man hat das ja probiert in Rio de Janeiro im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft und der Olympiade. Da hat man in den Slums UPPs aufgemacht. Das waren Einheiten zur Pazifizierung des Stadtviertels. Und das war eine sehr ambitionierte Idee, dass die Idee war, Polizisten gut ausgebildet zum Anfassen mit Jugendprogrammen und vertrauensbildenden Maßnahmen für die jeweilige Bevölkerung. Die haben sehr gut angefangen. Der Typ, der sich das ausgedacht hat, den kenne ich auch. Der ist inzwischen längst da weg. Auf jeden Fall, der war bei der Polizei und hat das Programm angeführt und hat große Erfolge, besonders also während der Fußball-Weltmeisterschaft wurde es so etabliert. Die Idee war, die Gewalt zu reduzieren, wenn so viele Touristen kommen. Und als dann Olympiade war, war es dann richtig gut am Laufen. Sobald das große Ereignis vorbei war, haben sie denen die Mittel gekürzt. Mhm. Schon vorher war es so, dass sie nur die innerstädtischen Slums, also ihr müsst euch vorstellen, in Rio de Janeiro gibt es so 600, 700 Gebiete, die man als Favela bezeichnet. Also wir würden sagen, arme Nachbarschaft, ne? Und landläufig Slum. Und die UPPs sind aufgebaut worden, ich glaube, in 35. Also nur in den Slums, die sehr in der Nähe vom City Center waren, damit die Touristen nicht belästigt werden. Mhm. Damals hat man gedacht, okay, also die Leute, die das unterstützt haben, haben gedacht, gut, wenn das da gut läuft, dann wird es ja wohl möglich sein, das auszuweiten. Aber was de facto passiert ist, ist, dass es sofort ausgetrocknet wurde, als die Großveranstaltungen vorbei waren, ist also sozusagen richtig das Budget vertrocknet, sodass dann wieder kein Geld da war für Jugendprogramme, Fußballplätze und Jugendheime und sowas, sondern es war nur noch das Budget da für die Repression der vor Ort anwesenden Polizeikräfte. Und das hat dann natürlich dazu geführt, dass die Polizeikräfte, die eher so sozialarbeiterisch drauf waren, die haben dann aufgegeben und dann sind die Brutalos da wieder eingezogen und heute ist alles so wie immer. Mhm. Ne? Also es ist schon politischer Wille. Also man müsste sagen, ja, wir brauchen Nachbarschaftspolizei und das muss langfristig angelegt werden. Und mit genügend Geld ausgestattet. Ich glaube, dann könnte man was bewirken.
Ja, das ist doch zumindest so ein bisschen ein Vorschlag, wie man ja so also ein bisschen auch dagegen vorgehen kann.
Naja, aber es muss, wie gesagt, die politische Ebene muss das Geld zur Verfügung stellen.
Ja, klar.
Ich finde es ganz, ganz spannend, was du gesagt hast, Regina, auch die Möglichkeiten, wenn der politische Wille denn da ist, auch dort etwas oder in Brasilien in diesen Bereichen etwas bewirken zu können. Ich würde jetzt noch einmal gerne den Schritt zurück an den Anfang machen, weil uns natürlich auch interessieren würde, es könnte ja auch einen politischen Willen in Deutschland geben, organisierte Kriminalität mal näher zu beleuchten und vielleicht auch zu reduzieren. Und dafür ist natürlich auch die Frage, auf die du am Anfang schon so ein bisschen eingegangen bist, wo fängt denn eigentlich organisierte Kriminalität an und wo bräuchte es denn dann eigentlich auch den politischen Willen hier in Deutschland, sozusagen jetzt zum Abschluss hin, nochmal, um dagegen vorzugehen?
Ja, das ist schwierig. Also ich denke mir, kriminelle Räume ergeben sich zum Beispiel durch unsinnige Gesetze. Ne? Also sobald Gesetze unsinnig sind oder überbürokratisch, versuchen Leute, sich da drum rumzumogeln. Und Deutschland zeichnet sich ja sehr durch Netzwerke aus. Ne? Also politische Netzwerke, kommerzielle Netzwerke, aber auch ehrenamtliche Netzwerke und so weiter. Mhm. Und ich denke mir, also einmal ist der Übergang von einem sozialen Austausch hin zu einem eher kriminellen Austausch, der ist eben fließend. Und je mehr die Gesellschaft Räume schafft, wie zum Beispiel Kinderarmut, die ja dann übergeht in Teenager-Armut. Und das ist ja gerade dann diese Zeit, wo man auf gar keinen Fall arm sein will, sondern mithalten will im Konsumlevel und so. Und da haben wir eigentlich genau dieselben Mechanismen in Deutschland, in den großen Städten, wo sich Banden bilden, wie auch in Lateinamerika. Also ich denke mir, Jugendarbeit und Jugendprogramme wären sozusagen der Grund, die Basis dafür, dass bestimmte Sachen sich nicht weiter in die falsche Richtung entwickeln. Und ansonsten, wenn wir von oben denken, ich meine, wir hatten ja jetzt Fälle im Europäischen Parlament und wir haben ständig irgendwelche kleinen Sachen auch in unserem Parlament. Ich denke mir, Lobbykontrolle ist ein ganz wichtiger Punkt. Den Raum dessen, was ein Kavaliersdelikt ist, an Schieberei und Steuerbetrug zu limitieren, mehr Transparenz. Deutschland gilt in der Forschung über die organisierte Kriminalität, gilt Deutschland als Rückzugsraum, nicht als Tatraum. Ne? Also Deutschland ist das Paradies der Geldwäsche, ein richtiges Paradies. Ne? Also in Berlin, jetzt gibt es ja ein Geldwäschegesetz, dass man nur bis 10.000 Bar zahlen kann, da hält sich aber niemand dran. Ne? Also es werden ganze Mietshäuser werden mit Koffern voll Geld gekauft. Selbst hier bei uns auf dem Land, wo ich lebe, ist es gerade vorgekommen, in unserer Straße ist eine alte Scheune für über 100.000 über den Tisch gegangen mit einem Bargeldkoffer. So, das hat sich hier rumgesprochen. So, das bedeutet, und seitdem ist da auch nichts mehr passiert an der Scheune. Das bedeutet, diese Geldwäsche, die ist in Deutschland so verbreitet und man kann Autos, Häuser, alles bar bezahlen. Ne? Das ist sozusagen die Basis für organisierte Kriminalität. Wir müssen da gar nicht an Mafia denken oder Drogen. Natürlich sind wir hier ein riesiger Drogenmarkt, das ist klar. Aber das hat alles immer nur Zukunft sozusagen als Geschäftsfeld. Wenn die normale Wirtschaft aufnahmebereit ist für das viele Geld. Und das ist eben in Deutschland extrem gegeben. Geldwäschergesetz hin oder her.
Spannend. Ich hätte noch ganz viele andere Fragen, aber wir sind ja auch schon ganz schön lange am Reden. Deswegen vielleicht einmal kurz die Frage zurück an dich, Regine. Gibt es noch irgendwas, was du gerne noch loswerden möchtest? Irgendeine Frage, die wir noch nicht gestellt haben oder sonst irgendwas, was du unseren ZuhörerInnen noch mitgeben möchtest?
Also ich denke mir generell, ist es wichtig, sich organisierte Kriminalität nicht wie ein Krebsgeschwür vorzustellen, als irgendetwas, was man rausschneiden kann, sondern eher zu sagen, es gibt kriminelle Räume in jeder Gesellschaft, die durch eine Fehlregulation wachsen und durch eine gute Regulation schrumpfen. Das heißt, sich das Ganze anders vorstellen. Mhm. Also das wäre praktisch ein nachdenklichem Nachsatz, was ich der Zuhörerschaft ans Herz legen würde, sich zu überlegen, was trägt denn jeder dazu bei, dass die Gesellschaft transparent ist und Betrug nicht mit einem Augenzwinkern bedacht wird, sondern dass man sagt, nein, so möchte ich das nicht.
Ja, das ist doch ein super Schlusswort und hat auch gleich noch einen Gedankenanstoß an unsere Zuhörerschaft mitgegeben. Ich fand es super spannend, dass du uns in das Thema organisierte Kriminalität mitgenommen hast, auch aus deiner eigenen Erfahrung berichtet hast. Und dann bleibt mir jetzt zum Abschluss dir nur noch Danke zu sagen und allen einen schönen Nachmittag zu wünschen. Vielen Dank, Regine.
Vielen Dank. Bis bald. Tschüss.
Auch von mir vielen Dank. Tschüss.
In unserer nächsten Folge möchten wir uns mit dem Thema der Klimaproteste auseinandersetzen. Wie ihr sicherlich alle aus den Nachrichten vernommen habt, waren im Januar sehr viele Nachrichten zum Thema Proteste im Fechenheimer Wald oder auch in Lützerath. In Lützerath ging es ja vor allem auch um den Braunkohleabbau, also da soll dagegen vorgegangen werden, Zwangsräumungen, aber auch war viel vom Thema Polizeigewalt bei diesen Räumungen in Lützerath und im Fechenheimer Wald die Rede. Und genau das finden wir sehr spannend und denken, dass wir das am Ende Februar mal in einer Podcast-Folge verarbeiten wollen. Wenn ihr jetzt nicht bis zur nächsten Folge warten wollt, dann lasst gerne Feedback da, zum Beispiel unter fokus-frieden@uni-landau.de oder auch auf Twitter @friedensakadem1. Ebenso seid ihr herzlich eingeladen, auch auf unserer Website vorbeizuschauen. Bis Ende Februar. Bleibt gesund. Alles Gute. Tschüss.